DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Und ja, wir hoffen, euch geht's gut. Pablo, geht's dir gut? Hast du eine schöne Woche gehabt?
Mir geht's gut. Ja.
Ja?
Hatte ich. Ja.
Und du? Erzähl, ja, ich hatte ja so das, was man als frei bezeichnet, wobei ich natürlich ein bisschen was getan und gearbeitet habe, so ganz frei. Das kann ich einfach irgendwie nicht, aber ja, hatte eine gute Zeit, ja. Jetzt habe ich natürlich gleich wieder Dienst. Das ist so der Fluch des Dienstarztes, aber ganz prinzipiell kann ich mich nicht beschweren.
Ja. Und der Segen. Immer zu tun.
Das stimmt, ja, das stimmt. Pablo, wir wollten uns heute eigentlich über Badeunfälle unterhalten, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe für unseren YouTube-Kanal, der DocPod, gerade ein Video gemacht, und zwar zu einer sehr aufrüttelnden Studie. Und diese Studie ist am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gemacht worden. Und da hat man über 1000 Kinder und über 1500 Eltern untersucht auf die psychische Gesundheit und hat es verglichen mit Vor-Corona-Daten und hat dann geguckt, wie hat die Corona-Pandemie sich auf die psychische Gesundheit dieser Kinder ausgewirkt und was genau ist rausgekommen. Was ist besser geworden, was ist schlechter geworden, was ist eigentlich das Grundresultat? Und diese Studie ist auch laut der Studienleiterin erschreckend in ihrer Deutlichkeit. Ich zitiere hier mal. Und darüber wollte ich mich gerne mit dir unterhalten. Hast du diese Studie denn gelesen?
Nee, aber ich kann es jetzt gleich mal machen.
Also das ist gut. Aber du weißt, dass es diese Studie gibt.
Das weiß ich seit gerade eben, weil sie ist ja auch gerade mal einen Tag alt oder zwei.
Genau, dann guck doch nicht nach. Dann ich kenne die Eckdaten dieser Studie sehr gut. Und wir wollen uns ja darüber unterhalten. Und vielleicht kannst du als Psychiater mal ein bisschen antizipieren. Was könnte denn da rausgekommen sein?
Naja, das ist ja etwas, was wir schon lange sagen, auch die Fachgesellschaften quasi jetzt aus der persönlichen Annahme heraus, ohne dass es validiert ist durch eine Studie, dass die Kinder am meisten leiden werden, weil die das nicht kapieren. Ne? Also angefangen von Mangel an sozialen Interaktionen bis über eingesperrt sein zu Hause, bis zu ausgeliefert sein den Erwachsenen, ja, die ihren eigenen Neurosen ausleben und vielleicht auch noch alkoholisiert tun. Also diese ganze Kaskade an Mangel an Interaktion und an Zufuhr von Belastungsfaktoren und ist auch nicht zu verstehen, was Corina heißt, ja, das Coronavirus heißt ja Corina-Virus bei den Kindern.
Ist das so?
So tut. Ja, viele sagen, du weißt auch nicht, was das für ein Corina-Ding ist und so.
Ah ja.
Also das ganze Mix aus Nichtverstehen und aus Überforderung ist natürlich für eine junge Psyche, für eine unreife Psyche, die ja davon lebt, geprägt zu werden, ist natürlich, ja, kann in einem Infernal enden. Also das ist sicherlich nicht so lustig.
Und so ist das.
Aber
so ist das. Man hat, es sind so mehrere Eckpunkte sind rausgekommen in dieser Studie. Und zwar, die Kinder haben häufiger Depressionen. Also die Kinder waren 6 bis 17 Jahre, die man da untersucht hat. Ja, da reden wir also von Kindern, von richtigen Kindern. Die sollten keine Depressionen haben. Die haben häufiger Depressionen. Die ernähren sich ungesünder, die machen weniger Sport, die essen natürlich mehr Süßigkeiten. Die Konflikte mit den Eltern, das haben insbesondere die Eltern geantwortet, eskalieren häufiger. Die, Wahnsinn, und zwar in einer Deutlichkeit, die irre ist. Schätzt doch mal bitte, wie viel Prozent der befragten Kinder angegeben haben, im Rahmen der Corona-Pandemie eine Verschlechterung des psychischen Zustandes bemerkt zu haben.
Also danach oder während der Zeit,
ja. Man hat diese Studie, also, ist gemacht worden von Ende Mai bis Anfang Juni. Das waren, glaube ich, 20 Tage oder so.
Okay. Also ich vermute, dass ich versuche mal das sozusagen abzuleiten aus dem, was ich so weiß. Also wir wissen zum Beispiel, dass 20 bis 25% der Menschen sowas wie Angst, Depression haben, ja, so Dinge. Und das werden die Kinder auch haben. Also es ist ja nicht so, dass Kinder keine Depression haben. Und ich vermute, dass die jetzt darunter leiden, also wird es vielleicht doppelt so viel sein. Also sind wir bei bei 50%, vielleicht ein bisschen drüber, 60.
70%.
Ängstlich Depressives an. Wie viel?
70%.
Ja.
70% der Kinder haben psychische Beeinflussung oder Beeinträchtigung durch Corona.
Beeinträchtigung, genau.
Das ist doch irre.
Ja, klar. Aber da muss man nochmal, also wie unterscheiden die denn? Also es gibt ja kurzfristige Belastungsreaktionen.
Das weiß man ja noch gar nicht. Genau, das weiß man ja noch gar nicht. Also das Problem ist aber, dass sich das natürlich alles auf die Entwicklung der Kinder legt. Ne? Klar werden das kurzfristige Belastungsreaktionen sein. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Kinder in 20 Jahren oder zum Großteil gehe ich nicht davon aus, dass diese Kinder in 20 Jahren immer noch dieselben Probleme durch Corona haben. Das glaube ich schon nicht. Aber ich denke trotzdem, dass das natürlich die Entwicklung beeinflusst. Ich bin letztens mit einer Dame, 39 Jahre, ins Gespräch gekommen. Die hat auch ein schulpflichtiges Kind und die hat mir eben erzählt, das Kind ist ins Trudeln geraten, hat jetzt die, ich weiß nicht, 8. oder 9. Klasse Regelschule, sehr schlechte Ergebnisse und eigentlich ist sie der Meinung, dass das Kind diese Klasse nochmal machen sollte, weil die Homeschooling praktisch überhaupt nicht funktioniert hat, aber die Schulleiter und das Kultusministerium haben beschlossen, keiner bleibt wegen Corona sitzen und deswegen bleibt im Grunde überhaupt keiner sitzen. Und die Interessante eigentlich, die Mutter fand das oder findet das gar nicht so gut. Klar, die kann jetzt selber sagen, mein Kind soll sitzen bleiben, aber auch das ist natürlich, das muss der erstmal sagen. Er muss erstmal sagen, oh, nö, mein Kind soll sitzen bleiben. Das ist gar nicht so ohne.
Ja, wobei das ja nicht, aber es sind ja welche sitzen geblieben, es sind ja sogar welche durchs Abitur geflogen. Also.
Das ist was anderes, aber sitzen bleiben wird keiner.
Okay, wenn das stimmt.
Ja, das ist so. Und das sind natürlich alles so Geschichten. Klar bleiben die nicht sitzen und klar ist das dann irgendwie schon auch cool für die. Aber was ist denn im nächsten Jahr? Da wird ja auf den Stoff von diesem Jahr aufgebaut. Und auch da werden die Kinder dann wahrscheinlich nicht besonders viel weiterkommen. Und diese Generation, die da jetzt gerade in der Schule ist, die haben es wahrscheinlich so schwer wie kaum eine andere. Und wenn man sich überlegt, dass zumindest subjektiv betrachtet die Bildung unserer Kinder aktuell sowieso nicht so toll ist, also das ist, wie gesagt, so eine subjektive Betrachtung. Ne?
Sehr, sehr unterschiedlich ist vor allem.
Ja, genau. In höheren Schulen, im Gymnasium lernen die halt Dinge, die kein Mensch braucht und die Leute in den mittleren oder bildungstechnisch eher grundsätzlichen Schulformen, da lernen die halt nicht mal irgendwie einen Haushalt zu führen oder sowas, einen Haushalt finanziell zu führen. Das sind ja Dinge, die sind sehr wichtig. Dinge, die eigentlich die Eltern den Kindern mitgeben müssten, was aber nicht passiert.
Was auch in der Corona-Zeit aufgefallen ist, ist, dass die Homeschooling-Qualität sehr unterschiedlich war. Das meine ich auch mit unterschiedlich.
Ja, es ist auch in der Studie, hat man das auch gemerkt, die soziale Komponente.
Nee, aber die Lehrer, also dass die Schulen und die Lehrer unterschiedlich engagiert sind in der Betreuung der Kinder zu Hause. Also es gibt Schulen, die hoch, also großartig die Kinder zu Hause quasi führen mit Online und mit Video und mit Arbeitsmaterial und Einzelbetreuung auch. Und es gibt Schulen, die gar nichts machen. Ja? Mhm. Also wo gar nichts passiert und wo nur ein paar Zettel einmal pro Woche nach Hause geschickt oder gemailt werden.
Wie ist es denn bei deinen Kindern gewesen?
Naja, das war, also der Jakob, mein Sohn, der hat ja Abitur gemacht. Das war, insofern war das ein Lernen, individuelles Lernen, ohne großartig sich jetzt noch darauf angewiesen zu sein, was die Schule so liefert. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Aber bei der Tochter war es so, dass die Schule da sehr unterschiedlich mit Material versorgt wurde. Und hätte sie jetzt nicht noch einen Privatlehrer gehabt und so, der sie noch mit unterstützt und wir auch noch, wäre das viel zu wenig gewesen, ja.
Sehr interessant.
Und wir haben da also ein bisschen noch was organisieren müssen und auch im Freundeskreis, auch im unser gemeinsamer Moderatorfreund Thorsten Otto hat zum Beispiel viele Lehrer interviewt und in seinem Podcast kam raus, dass die Schulung der Kinder zu Hause extrem unterschiedlich ist. Also er hat an seinen Kindern gemerkt und an anderen Kindern, dass da die Lehrer quasi fast mit zu Hause am Tisch saßen, sage ich mal, über Videokonferenzen zum Teil, und andere überhaupt nicht. Ja? Also andere sich auch verdampft haben. Also sie sind danach gar nicht mehr in die Schule oder gar nicht mehr in den Unterricht gegangen. Also sie auch natürlich älter waren vielleicht oder Angst hatten vor dem Kontakt mit den Kindern.
Und dann kommt ja noch der Fakt hinzu, dass es einfach auch Kinder gibt, die sich diese digitalen Endgeräte gar nicht leisten können, die man braucht, um da teilzunehmen.
Genau. Genau. Es betrifft ja auch die ärmeren Schichten in unserer Gesellschaft leider wieder mal, dass die zu kurz kommen, ja, und dass die auch dann erst viel später merken, was sie alles verpasst haben oder nicht mitgekriegt haben.
Ja, das ist.
Insofern ist das Voranschreiten in der Schule und nicht sitzen bleiben, ist sicher ein Problem, weil die dann auf allen, also überall zu spät, zu kurz, zu knapp, zu wenig haben, ja, und dann überfordert werden. Ja.
Was glaubst du denn, was das langfristig macht?
Keine Ahnung. Also wir wissen, wer auf zurückschauen, müsste mal halt schauen. Also was hat die spanische Grippe mit der Entwicklung getan? Ein Knick, ne? Also es ist ein Knick in Entwicklung vermutlich.
Gut, die spanische Grippe, das ist ja nicht zu vergleichen. Das war in einer nicht globalisierten Welt, ne?
Ja, ja. Aber es ist immer ein Knick irgendwie. Ja? Irgendwas geht dann in die Knie. Die Entwicklung, die individuelle Entwicklung hängt sehr davon ab, wie, Achtung, Modewort, resilient man ist. Also wie flexibel man wieder zurückspringt in die ursprüngliche Form. Ich glaube, dass die Verwirrung, die jetzt herrscht, also jetzt ist ja eher die Zeit der Verwirrung angesagt, ja. Maske auf, Maske nicht, wie nah nicht, also diese Dinge, Schule, ja, nein, wie viele auf einmal, Sport, ja, nein, wie viele auf einmal, also das ist ja wirklich so verwirrend zum Teil, dass glaube ich, wenn man sich jetzt nicht fokussieren kann auf irgendeine Tätigkeit, die 0815 ist und die uns strukturiert, dass jetzt auch die Belastung sich fortsetzt mit auch einer möglicherweise traumatischen, also mit einer tiefgehenden Verwirrung, die dann auch bleibt. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Aber jetzt haben wir erstmal Urlaub, oder? Jetzt fahren wir erstmal alle nach Bayern.
Ja, ja. Lass uns mal noch einen harten Bruch machen in der Thematik und nochmal zum Ende des Podcastes unseren Blick nach Israel schweifen lassen. Wie findest du das, was dort gerade vor sich geht?
Das ist jetzt ein sehr harter Sprung. Ich wüsste nicht, was da los ist.
Du wüsstest nicht, was da los ist?
Pandemiemäßig oder was meinst
du? Ja.
Ja, dann musst du mich auf den neuesten Stand bringen. Also ich habe zwar ein bisschen das beobachtet.
Ja, vielleicht bringe ich alle auf den neuesten Stand. In Israel ist die zweite Welle gerade massiv angekommen. Warum? Weil die Politik aus taktischen Überlegungen viel zu früh und viel zu aggressiv geöffnet hat. Und jetzt wird wieder radikal geschlossen. Das, was uns in Deutschland auch erwartet, wenn das mit Mallorca und Co. so weitergeht.
Das habe ich gekriegt. Ja.
Und gegen diesen radikalen Kurs des Schließens gehen aktuell 100.000 auf die Straße, natürlich ohne Mindestabstand. Und da muss man halt sagen, das könnte uns auch erwarten. Die Menschen fühlen sich von der Regierung verarscht, weil erst ganz schnell geöffnet, jetzt wieder massiv zu. Und da sieht man, der Blick nach Israel ist für mich eine Warnung, was passiert, wenn wir eine zweite Welle bekommen. Und das sollte eine Warnung an all diejenigen sein. Ich habe das in Erlangen jetzt wieder erlebt. Ich habe jetzt ein Buch gelesen über Verschwörungstheorien, wo geschrieben wird, man darf die nicht als Idioten bezeichnen. Ich tue es trotzdem. Diese Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als dumm gegen Wissenschaft zu maulen, weil sie Angst haben. Und wenn wir diesen Menschen werden wir solche Umstände wahrscheinlich auch zu verdanken haben. Und ich finde, jeder, der auf so eine Corona-Demonstration geht, der sollte dann auch die Konsequenzen ziehen. Und wenn der nächste Lockdown kommt und wenn wirklich viele Menschen pleite gehen und viele Existenzen kaputt gehen, dann sollte man mit dem Finger auf die Leute zeigen, die auf diesen Corona-Demos waren und sagen, ihr seid schuld und jetzt müsst ihr die Konsequenzen ziehen. Das ist für mich ein, auf so eine Demonstration zu gehen, ist für mich nicht nur asozial, das grenzt für mich schon an, also es ist einfach unerträglich.
Ja, für dich.
Punkt. Ja. Nicht nur für mich. Punkt. Es ist das widerwärtigste und ekelhafteste, was man in der momentanen Situation tun kann. Es zeigt, dass man keinerlei Respekt vor anderen Menschen hat, keinerlei Respekt davor, wie es anderen geht, sondern nur an sich selber denkt. Diese Menschen sind für mich einfach nur ekelhaft.
Ja, aber wo sind die Demos jetzt gerade in Deutschland? Gibt es welche?
In Deutschland gibt es, ja, also wie gesagt, gestern waren bei uns in Erlangen ein paar Verrückte, die sich da getroffen haben.
Wie viele waren das denn?
Was weiß ich, vielleicht 100 oder sowas. Aber okay. Jeder ist einer zu viel, verstehst du?
Ja, aber 100 ist ja erlaubt in der Öffentlichkeit, glaube ich. Nicht so
ramm. Das macht ja nichts, aber allein die Intention, die dahinter steht, ist für mich kriminell. Sie ist es nicht, aber in meiner Wahrnehmung ist sie es trotzdem.
Ja. Also da musst du tatsächlich aufs Labeling aufpassen, dass da wäre ich jetzt nicht so radikal in deiner wie du in der Position.
Nee, da bin ich ganz klar, aber ich habe gesehen, was das Corona anrichtet und Menschen, ja, die das immer noch verneinen, die sind für mich einfach das Letzte.
Ja, nur das, was man halt auslöst, ist durch so eine kommunikative Haltung, löst man halt diese berühmte Reaktanz aus. Das heißt, dass das Gegenüber halt dann erst recht.
Ja, das ist eine rein emotionale Haltung, die ich da habe.
Was anderes macht.
Übrigens sind wir für unsere Diskussion gelobt worden auf Facebook, die wir letzte Woche geführt haben. Ja, wer das noch nicht gehört hat, sollte sich das anhören. Da geht es um die Frage, wir sind irgendwann in Richtung Drittes Reich und Nazis gekommen und wir waren da sehr unterschiedlicher Meinung, aber unterschiedliche Haltungen werden offensichtlich von einigen doch noch honoriert.
Darum geht es doch auch nicht. Also nicht, dass wir uns jetzt nicht einig wären im Kern, sondern wir wollen einfach nur herausarbeiten, welche unterschiedlichen Perspektiven man haben kann auf einem Thema. Und das machen wir ja gerne auch kontrovers, weil wir auch ein Unterhaltungsformat sind.
Ja.
Am Ende trinken wir ja zusammen unser Bier, wenn wir uns mal wieder sehen würden.
Ja, wenn wir uns mal wieder sehen würden. Wir haben uns schon sehr lange nicht gesehen, über ein halbes Jahr.
Ja.
Schlimm, schlimm.
Verrückt.
Wahnsinn, ne? Feierst du deinen Geburtstag eigentlich?
Wie sieht dein Körper aus?
Etwas abgenommener. Feierst du deinen Geburtstag?
Ich bin so ambivalent diesbezüglich.
Der Pablo wird nämlich dieses Jahr 50, Neigung, darf man das sagen?
Ja, das darf man sagen. Okay. Die Neigung, sich nicht entscheiden zu können, ist das Hin- und Herpendeln, ist das Ambivalente. Aber ich darf annoncieren, dass ich am Dienstag, glaube ich, ist das der 14., also an unserem Ausstrahlungstag, das ist der 14.
Ja.
Später dann bei Thorsten Otto auf der blauen Couch sitzen.
Oho, dann rede über den Dogpod, bitte.
Ja, ich werde versuchen, etwas rauszukriegen. Das Thema ist natürlich nicht der Dogpod.
Sondern
Thema
dein Buch.
Ist natürlich mein Buch, Gestatten, ich bin ein Arschloch. Und das wird dann natürlich über meine Biografie gebrochen, sage ich mal. Also stets und ständig. Reden wir dann, vermute ich mal, hauptsächlich über diese Themen. Also insofern, mal gucken. Also ob das Stichwort Podcast, Dogpod kommt, ob dem Raum und Zeit ist. Aber
wir beide waren ja auch schon mal bei Thorsten Otto, genau zu diesem Thema.
Richtig. Wir waren bei Bayern 3 noch, ne?
Also ja.
Als er noch bei Bayern 3 war. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und da freue ich mich. Also insofern ist es so eine Art Doppelung. Am Dienstag Podcast, am Dienstagabend dann 19 Uhr Bayern 1.
Dann wünsche ich dir da viel Spaß und sage, wir hören uns nächste Woche wieder.
Juhu.
Bleibt gesund, Freunde.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.